Ja, und auch heute wollen wir einen Psalm zusammenlesen, Psalm 138, unsere Psalmlesung und den beiden anschließenden Liedern bitte ich Sie, sich zu erheben.
Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen, für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickest du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Amen.
Wir lesen den Text, der Predigt zugrunde liegt, aus Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 4. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene. Und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Ja, lieber heiliger Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass bei dir jetzt auch Freude ist im Himmel, dass du dich freust, wenn deine Gemeinde sich versammelt und dass wir uns anschließen dürfen an den Gottesdienst, der bei dir stattfindet, wo deine Heiligen, deine Gemeinde, deine Kinder beisammen sind. Herr, wir danken dir für die Freude bei dir, die Freude bei uns und dass wir auch so glücklich sein dürfen, uns glücklich schätzen, dass wir nicht durch eigene Kraft und Anstrengung uns zu dir hocharbeiten müssen, sondern dass du gekommen bist, dass du selber bezahlt hast, Herr Jesus Christus, durch dein Sterben am Kreuz, durch dein Blut. Du hast uns erlöst aus der Macht der Finsternis, du hast uns erkauft und wir sind dein Eigentum. Wir gehören dir und das wollen wir auch heute Morgen wieder neu bezeugen. Wir gehören dir, wir wollen mit unserem ganzen Leben uns dir hingeben, deinem Wirken und deinem Geist uns jetzt aussetzen. Und ich bitte, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Wirksamkeit uns voranbringst auf dem Weg mit dir. Herr, lass uns wachsen, lass uns reifen, lass uns an Tiefe gewinnen, lass uns an Klarheit gewinnen. Lass uns dich mehr und mehr erkennen, Herr. Du bist wunderbar und du bist herrlich und nichts ist größer als du. Und lass, Herr, auch all die Dinge abfallen, lass uns loslassen, wo wir in alten Spuren, in alten Mustern und Gewohnheiten unterwegs sind. Herr, löse uns, befreie uns, mach uns frei für dich und mach uns frei für den Dienst für dich, dass wir dann auch hingehen, das tun, was du uns, ja, wo du uns weißt, was wir tun sollen, wo du uns hinstellst. Und jetzt bitten wir dich, Herr, dass du auch mit deinem Geist ganz besonders die Geschwister segnest, die in Krankheit, die in Not, die in Einsamkeit oder in Trauer sind. Herr, du kennst jeden Einzelnen, du siehst jeden Einzelnen. Jetzt im Internet, die uns begleiten, später, die vielleicht den Gottesdienst nachhören, und ganz besonders, Herr, deine Gemeinde weltweit, auch da, wo deine Kinder in Not, Unterdrückung und Verfolgung sind, wir befehlen sie dir ganz besonders an und deinem Wirken und deiner Kraft und deinem Trost und deinem Frieden, Herr, möge über sie kommen und über ihnen sein. Herr, und jetzt bitten wir dich auch für den Rainer Wörth, segne du ihn in der Auslegung deines Wortes, segne du uns im Hören, segne die Kinder im Gottesdienst unten und Herr, erfülle uns neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, dass wir dann ausgehen und deine Liebe in die Welt hinaustragen dürfen. Du bist gegenwärtig, du bist jetzt mitten unter uns. Danke dafür. Amen.
Ja, wir sind in zwei Teilen schon durch das Leben des Paulus gegangen im Rahmen der Reihe Paulus und seine Mitarbeiter. Und wir haben natürlich besonders auch die Bekehrung des Paulus vor den Toren von Damaskus beachtet. Und da muss man wirklich sagen, es ist genau das Gegenteil von dem, was ein Referent vor einigen Wochen hier auf der Langensteinbauer Höhe auf einer Konferenz gesagt hat. Er hat betont, da habe ich mich bekehrt. Aber wenn man das Geschehen von Damaskus anschaut, da muss man eigentlich formulieren, da wurde Paulus bekehrt. Nun, natürlich spielt immer beides auch ineinander, aber er hat ja weder den Herrn gesucht. Der Herr ist sozusagen über ihn gekommen, hat fast gar keine andere Wahl mehr. Und er ist damit ein Modell für die endzeitliche Bekehrung Israels, dass am Ende der Tage den erkennen wird, den sie durchstochen haben. Und da geht Israel aber noch einen schweren Weg bis dahin und bis sie auch wirklich bereit sind zu sprechen, was der Herr ja in Matthäus 23 am Ende dieses Wehrufkapitels gesagt hat, ihr werdet mich nicht sehen, euer Haus wird euch öde gelassen werden, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Nun, wir sind jetzt in der Apostelgeschichte, weil wir das Leben und die Mitarbeiter des Paulus anhand der Missionsreise und auch der Romreise betrachten wollen. Und natürlich ist klar, der eigentliche Spiritus Rector, das heißt der herrschende Geist, der inspirierende Geist, der alles lenkt und überwaltet, der Heiligen Schriften, ist trotz der vielen unterschiedlichen irdischen Autoren der Heilige Geist. Es ist logisch, dass dann ein innerer Aufbau vorausgesetzt werden kann. Und so beginnen natürlich nicht zufällig alle drei Synoptiker, also Matthäus, Markus, Lukas, ihr Evangelium in Bethlehem und schildern dann das Aufwachsen des Herrn, allerdings ganz kurz und nur skizzenhaft in Galiläa und dann ab dem 30. Jahr vor allem sein öffentliches Wirken. Und am Ende geht's immer nach Jerusalem ins Leiden, geht's immer ans Kreuz und dann auch in die Verherrlichung, die Auferstehung. Das folgt einem göttlichen Masterplan. Gott hat sich in seinem Wort selbst gebunden. Gott könnte tun und lassen, was er will. Gott sei Dank macht er das nicht. Gott sei Dank macht er das nicht. Gott sei Dank sagt er nicht heute, ich vergebe dir alle Sünden, und morgen sagt er, ich habe mir es anders überlegt. Deswegen Selbstbindung Gottes. Er verzichtet sozusagen, zu tun und zu lassen, was er will. Wobei er auch nichts anderes will, sondern er bindet sich an das, was er einmal gesagt hat, in seinem Wort. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt, wie Gott ist, dann finden wir das im Wort und vor allem in der Offenbarung des Sohnes. Und so folgt natürlich der Lauf des Evangeliums einem Masterplan. Er beginnt eben im Land der Verheißung und endet in Jerusalem, dem Mittelpunkt der Stadt. Und das Lukas hat ja zwei Werke geschrieben, man spricht dann vom lukanischen Doppelwerk, und das ist das Lukas-Evangelium, das schildert auch das Lukas-Evangelium, die Geburt, was alles so war, und das Ziel Jerusalem, die Erlösung, die Grundlage für das Reich wurde gelegt. Und der zweite Teil des Doppelwerkes, die Apostelgeschichte, die schildert, wie das Evangelium von Jerusalem in die ganze Welt hinausgeht, und deswegen beginnt sie nicht zufälligerweise in Jerusalem die Ereignisse zu schildern und endet im damaligen Nationenzentrum Rom, sondern folgt eben dem bereits angeführten Masterplan Gottes. Ziel Kreuz, Ziel die ganze Welt. Paulus kriegt das Und da erinnere ich ja nochmal einfach nur daran, was wir bereits betrachtet haben, bereits bei seiner Berufung und in Dienststellung von Gott gezeigt. Der Doppelauftrag lautet: Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen, das heißt das innerste Wesen Gottes. Es geht nicht um einen bestimmten Namen, Fritz, Johann oder sonst irgendwas, sondern es geht um das Herz Gottes, so wie ich bin, um die Offenbarung Gottes. Das ist Schem. Schem ist etwas, was man anrufen kann, ist ein Ort, ist ein Bezugspunkt, ist eine Person, ist ein Gegenüber und ist einer, der einem begegnet. Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Lukas hat ausdrücklich nochmal betont, was wir gerade schon ganz generell von den Heiligen Schriften gesagt haben, am Anfang seines Evangeliums. Er hat alles nicht zusammenhanglos dargestellt, also wie es ihm gerade so eingefallen ist, sondern in guter Ordnung, so heißt es Lukas 1, Vers 3. Und wir müssen uns vorstellen, Lukas, ein enger Mitarbeiter, Arzt vom Beruf des Paulus, er hat ja zeitweise Paulus begleitet, das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, wenn wir, das Pronomen wir auftaucht, wir waren unterwegs, wir segelten, wir gingen, da war Lukas dabei. Anders hat er dann geschildert bekommen. Also Lukas war noch Augen- und Ohrenzeuge. Er hat noch, natürlich Paulus, mit dem war er unterwegs, Petrus hat noch gelebt. Denn die Abfassung, das muss ich noch vorausschicken, des Evangeliums, des Lukas-Evangeliums und auch der Apostelgeschichte wird zu Recht wohl datiert auf Anfang der 60er Jahre. 60 nach Christus, 62 nach Christus. Das heißt, er hat Petrus noch gesehen, er konnte mit Johannes Markus sprechen, Philippus, Maria hat wahrscheinlich noch gelebt, vielleicht in Ephesus, vielleicht wieder in Jerusalem. Vielleicht war Lazarus noch am Leben, dem hätte ich mich auch mal gern unterhalten. Wie war denn das? Und wie hast du dann gemerkt, dass du jetzt vom Allmächtigen gerufen wirst? Hat es einen Ruck bei dir gemacht in der Seele oder wie war denn das? Und als du wieder im Leib warst, hast du gesagt, schade, jetzt muss ich wieder zurück. Oder wie war denn das? Wissen wir alles nicht. Barnabas, er hat so viele getroffen und konnte sie befragen. Ich vermute mal, insbesondere auch die Zeit der Gefangenschaft in Caesarea Maritima, also am Mittelmeer, als Paulus ja inhaftiert war, hat auch Lukas genutzt, im Land der Verheißung, wenn er dort eben noch antreffen konnte, zu befragen. Er war ein sehr gründlicher Mann. Wissenschaftsbegriff der Neuzeit ist ein anderer Begriff wie im Altertum, aber wenn man so will, er war wissenschaftlich exakt, er nahm es sehr genau, er hat akribisch nachgeforscht. Er hat nicht einfach nur aufgeschrieben, sondern es geht um die heiligste Sache Gottes und da nehme ich es ganz genau. Nun kann man die Apostelgeschichte nach Kapitel 1, Vers 8 einteilen geografisch. Ich weiß nicht, ob Geografie Ihr Lieblingsfach ist. Ich liebe Geografie, ich liebe Globen. Am liebsten hätte ich so ein Riesenteil, ja, aber habe gar keinen Platz, aber so 1,50 Meter Globus und noch ein eigenes Planetarium, das wäre auch schön. Ich mag Karten, ich mag Übersichten, ich mag Struktur, ich mag Chronologie, also geografisch. Und das sagt der Herr selber, noch bevor er gen Himmel fährt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der war ja schon immer da, aber jetzt bleibend innewohnend. Christus in euch, ihr in Christus. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, und jetzt achten Sie auf die geografische Angaben, sowohl in Jerusalem, das haben wir in Kapitel 1 bis 7 der Apostelgeschichte, auch in ganz Judäa und Samaria, Judäa und Samaria, Kapitel 8 bis 12. Übrigens unter uns gesagt, Samaria, das ist das, was in der Welt immer als Westjordanland bezeichnet wird. Die biblisch-historische Bezeichnung ist Samaria. Und dann Kapitel 13 bis 28, bis ans Ende der Erde. Das sind vor allem die Missionsreisen und die Romreise des Paulus, der wirklich bis ans Ende des Imperium Romanum mit großer Wahrscheinlichkeit in Spanien gereist ist. Und eigentlich läuft das Evangelium, Apostelgeschichte 28, endet nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Doppelpunkt inhaltlich, denn das Evangelium läuft bis heute. Gemeindebau, Gemeindewachstum. Die viele Glieder sind schon drüben. Und als ich jetzt neulich am Bodensee gepredigt habe, da hat mich gleich jemand angeschrieben, wie ich das denn nun genau meine. Die meisten sind wahrscheinlich schon heimgegangen. Ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die Weltbevölkerung ja zumindest früher ein exponentielles Wachstum hatte. Jetzt flacht die Kurve ab. Also wir sind viel mehr Menschen als vor 2000 Jahren, aber viele sind schon heimgegangen. Und die haben Anteil nach meinem Verständnis an dem, was geschieht. Wir suchen keinen Kontakt und sie wachsen drüben mit, bis wir dann vereinigt werden. Also die ganze Sache läuft weiter. Nun, man kann nicht nur geografisch gliedern, sondern auch nach Hauptpersonen. Das ist sehr einfach, wenn Sie die Apostelgeschichte durchlesen, dann finden Sie in den ersten 12 Kapiteln vor allem den Schlüsselapostel Petrus. Immer muss Petrus kommen. Er muss die Tür aufschließen zum Haus Juda. Er muss die Tür aufschließen bei den Samaritanern, diesem Mischvolk. Und er muss zu den Heiden aufschließen bei Cornelius. Kapitel 1 bis 12, petrinischer Teil. Und dann vor allem natürlich der Nationapostel Paulus, Kapitel 13 bis 28. Aber die Hauptperson ist eigentlich der Heilige Geist. Im ersten Teil des Lukas-Evangeliums, ich bleibe nochmal bei dem Doppelwerk, Sie sind ja noch voll fit und dabei, ne? Müdigkeit kennen Sie nicht, ist klar. Im ersten Teil sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, also in Jerusalem schon, ist gut, dass ich gehe, ist besser, dass ich gehe. Die Jünger hätten gesagt, nein, Thomas sagt, wo willst du hingehen? Will er in die Diaspora? Er will ans Kreuz. Aber es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kann Gottes Welt nicht weitergehen, dann kann der Geist nicht kommen. Wenn ich aber bei meinem Vater bin, will ich ihn bitten, dass er den Tröster senden wird. Und dann haben wir im lukanischen Doppelwerk im zweiten Teil nochmal die Erinnerung an diese Verheißung und dann gleich im zweiten Kapitel die Erfüllung. Der Heilige Geist kommt und es gibt zum ersten Mal Menschen, die Glieder am Leib des Christus sind. Paulus schreibt ja von solchen, die vor ihm in Christus waren, und er hat sie immer auch so behandelt. Also der Heilige Geist ist die Hauptperson, nicht die Apostel. Von ihm erfüllt können die Apostel mutig Jesus bezeugen. Und immer wieder berufen sie sich auf alttestamentliche Worte, die durch den Geist gesagt sind. In ihm sehen sie den erhöhten Herrn gegenwärtig. Wenn wir jetzt die Aussendung zur ersten Missionsreise anschauen, dann müssen wir natürlich noch mal was in Erinnerung rufen, was uns vielleicht nicht immer so gegenwärtig ist. Paulus wusste ja von Anfang an, Antiochia, Amorontes, also es ist heute nördliche Syrien, eigentlich südliche Türkei, im Übergang zu Syrien, mitten in diesem von der Türkei erweiterten Gebiet auch, das ist nicht meine letzte Station, denn du bist mir, so sagt es ja der Herr, ihm nicht direkt, sondern durch Ananias, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen. Und dann kommt ja das, was ich bereits gelesen habe. Da war Antiochia nur sozusagen Startpunkt. Aber Ausgangspunkt für alle drei Missionsreisen war dieses Antakya, so wird es glaube ich heute genannt, Antiochia in Syrien, an der syrischen Nordgrenze. Und da war damals eine Großstadt mit 500.000 Einwohnern. Und ich war gerade in Hamburg, 1,8 Millionen Einwohner, Berlin 3,5, aber gehen Sie mal in die chinesischen Megastädte oder auch Amerika, da hätten die gesagt, was, große Stadt, 500.000 Einwohner, naja, sagen wir mal eine mittlere Stadt. Aber für damalige Verhältnisse, Rom hat vielleicht 1 bis 2 Millionen, so genau wissen wir es nicht, Einwohner gehabt und nochmal so viele Sklaven als größte Stadt des Imperiums, dann kam Alexandria im heutigen Ägypten. Und die drittgrößte Stadt und bedeutende Stadt war Antiochia. Und da entstand die erste große Heidengemeinde. Da können Sie ausdrücklich nachlesen in der Apostelgeschichte, dass durch die Verfolgung in Jerusalem bis auf die Apostel die Gemeinde zerstreut wurde. Und überall, wo sie hinkam, haben sie was bezeugt? Jesus ist der Messias. Jesus ist der Christus. Jesus ist das Heil. Und so kamen da Heiden, nicht nur Proselyten zum Glauben. Und es entstand die erste ganz große heidenchristliche Gemeinde. Und man kann heute dort noch einen christlichen Friedhof aus dem ersten Jahrhundert besichtigen. Ach, so weit bringen wir es hier in Langensteinbach nicht. Ich weiß nicht, wie alt die ältesten Gräber sind. Da müsste man so einen Eingeborenen fragen, der schon zig Generationen hier ist. Auf dem Friedhof hier wird einiges los sein, wenn der Herr kommt. Da bin ich überzeugt. Aber all das gemäß sind natürlich der Friedhof in Antiochia 2000 Jahre fast alt. Und da hat man auch die Gemeinde und die Glieder der Gemeinde zum ersten Mal so genannt, wie wir eigentlich heute weltweit die Gemeinde und die Glieder der Gemeinde nennen, Christianoi. Christen, das war eine Bezeichnung der Feinde. Das sind doch die, die zu Christus gehören. In Israel sagt man heute noch Nazaräer. Also der Nazaräer ist Jesus und die zu ihm gehören. Das sind Nazaräer. Ein bisschen verächtlich auch gemeint. Lesen wir nochmal die Zeilen der Aussendung. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Ein Mannbetrieb ist unbiblisch. Nicht einmal Paulus hat gesagt, Freunde, wo ich bin, ist vorne und wo ich bin, hat kein anderer was zu melden. Paulus war ein Teamarbeiter. Er hat aber auch, wenn es um seinen apostolischen Sendungsauftrag geht, hinstehen können, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist klar. Aber war immer einer, der mit anderen zusammen unterwegs war, immer korrekturbereit. Und auch in Antiochia war er nicht Alleinunterhalter, sondern es waren aber in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, eine große Säule der Urgemeinde. Wenn Sie nächsten Sonntag in den Gottesdienst kommen, da werden wir uns nur mit Barnabas, dem großen Sohn des Trostes, so wird er selber von den Aposteln genannt, beschäftigen. Und Simeon, genannt Niger, also wahrscheinlich Hautfarbe dunkel, und Lucius von Kyrene, Kyrenaika, Nordafrika, und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war. Das ist auch eine interessante Formulierung. Also der kommt aus dem Hot Volley, der kommt aus der Etage der Angesehenen, der Reichen, der Mächtigen. Doch hätten wir da ein Bohai, also wir hoffentlich nicht. Aber manche christlichen Zeitschriften überschlagen sich ja, wenn irgendein bekannter Mensch auch mal in der Bibel gelesen hat. Da kommt er gleich vorne drauf und dann liest auch Bibel und gehört auch zu uns. Ich finde vorbildlich, ist ja klar, ist ja das heilige Wort Gottes, wie die Schrift, der wird auch gerade so erwähnt. Nicht, dass der unwichtig ist, aber man macht nicht groß was draus. Der ist nicht mehr und nicht weniger wie jeder einfache Sklavenbruder. Also wird so nebenbei gesagt, kein Promi-Bonus, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Ja, das hätte mich mal interessiert, wie Gott durch den Geist zu ihnen gesprochen hat. Wissen wir nicht. Das Wort, gab es eine Offenbarung. Paulus bekommt ja gesagt, worin ich dir ferner noch erscheinen werde, sagt er selber. Also er hat noch mehrere Visionen gehabt, aber hier wissen wir es nicht. Sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie, beteten, legten die Hände auf, ließen sie ziehen. Also ist auch interessant, haben nicht gesagt, so alle stehen und liegen lassen, jetzt geht's los, sondern sozusagen geistliche Vorbereitung, geistliche Aussendung. Natürlich sind auch praktische Dinge zu klären. Die Kreditkarte muss nochmal geprüft werden, ob sie auch funktioniert. Und andere Dinge, die Schuhe müssen nochmal neu besohlt werden und solche Sachen. Ja? Und sie ließen sie ziehen. Wow, klar, jeder wusste, Paulus hat gesagt, mein Auftrag wird weitergehen. Aber stellen Sie mal vor, wir hätten ein Barnabas und Paulus in unserer Gemeinde. Ich weiß gar nicht, was die so sagen würden. Ich stelle mir das oft vor, die Tür geht auf, Paulus würde reingucken, was würde er sagen? Können Sie auch mal die Frage stellen, haut ihn rückwärts wieder raus oder was macht er? Naja. Jedenfalls, das war klar, aber was für ein Aderlass. Jetzt müssen Sie zwei Säulen Monate, Jahre lang ziehen lassen. Die Gemeinde hat dazu ein Ja, die Gemeinde war beweglich. Und Sie müssen ja denken, das waren ja nicht Gemeinden, die gab es schon seit Hunderten von Jahren. Also man könnte jetzt auch positiv sagen, sie waren noch nicht so verkrustet. Aber die sind vielleicht wenige Jahre, 10 Jahre vorher, die Verfolgung war etwa, ja, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre, ist die Gemeinde erst entstanden. Also stellen Sie sich mal vor, wir wären alle erst zum Glauben gekommen 2015. Da wären die Ersten aus Jerusalem gekommen, haben gesagt, der Herr der Welt ist Mensch geworden. Das ist noch nicht so lange her. Und die Gemeinde hat aber einen guten Stand und ist auch geistlich und bewegt und sie ließen sie ziehen. Sie legten die Hände auf, auch da hat Paulus nicht gesagt, hab ich nicht nötig. Wer soll mir schon die Hände auflegen? Ich bin ja von ganz oben eingesetzt. Wir sind allesamt Diener des einen Gottes und vollkommen abhängig. Paulus braucht die Brüder und das wusste er. Und sie ließen sie ziehen und dann heißt es, nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, da taucht übrigens in der lateinischen Vulgate aus dem 4. Jahrhundert das Wort der Sendung, Missi, auf. Und daher kommt das Wort, das bei manchen so einen negativen Klang hat, bei anderen die Augen leuchten lässt, Mission, Mission. Wo sind wir jetzt zeitlich? Sie haben ja schon gemerkt, ich bin so ein bisschen ein Ordnungsmensch, also auch in den Gedanken. Erstmal stellen wir fest die Vielfalt. Es gab alle 5 Leitungsdienste, es gab Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten und Apostel. Paulus hat wohl alle 5 Dienstgaben gehabt. Die Leitung wird mit 5 Personen benannt, vielleicht waren es auch mehr, vielleicht auch weniger. Ich denke noch daran, dass man bei der Gemeindeleitung eigentlich immer eine ungerade Zahl nimmt. Wissen Sie warum? Dann gibt es kein Pari-Pari. Ich war jahrelang in einer Gemeinde, da waren wir zu 4. 2 dachten so und 2 dachten so und es ging kein Schritt vorwärts und kein rückwärts. Es war sehr schlecht, ein 5. wäre gut gewesen. Aber dann war die Wahl eines 5. natürlich auch schwierig, weil jeder wusste schon, wer für was steht und welche Fraktion er stärken wird. Aber die waren 5, vielleicht hat es eine tiefere Bedeutung, vielleicht auch nicht. Und so machen sie sich auf den Weg, sie ließen sie ziehen, das habe ich bereits genannt. Und ich wollte Ihnen noch die chronologische Einordnung geben. Die Kreuzigung, sagen wir mal ums Jahr 32, das wahrscheinlichste Datum, 32. Bekehrung des Paulus ein Jahr später, 33. Und jetzt sind 14 Jahre vergangen. Paulus ist 14 Jahre gläubig und macht sie im Jahr 47 zur ersten Missionsreise auf. Also 3 Brüder, Saulus, Barnabas und sie nehmen noch, in der Luther-Übersetzung heißt Johannes Markus als Gehilfen mit. Eine interessante Figur und den werden wir dann nach Markus beleuchten. Denn Johannes Markus, das war eine Nummer in der Urgemeinde in Jerusalem, aber auf dem lastet ein Schatten. Nämlich in der ersten Missionsreise, man weiß nicht warum, gibt verschiedene Momente, die da eine Rolle gespielt haben könnten, der verlässt Paulus und Barnabas und kehrt zurück. Und das führt nachher zu einem großen Streit am Beginn der 2. Missionsreise, weil Barnabas ihn wieder mitnehmen wollte und Paulus nicht. Aber später finden wir, jetzt greife ich schon vor, finden wir Johannes Markus als wertvollen Mitarbeiter bei Petrus und dann auch wieder bei Paulus. Und das, jetzt sage ich mal ein bisschen was zugespitzt, Gott sei Dank ist Johannes Markus sozusagen abgefallen, ging nicht mehr mit in die Arbeit, weil das ja ein tiefer Trost ist einer zweiten Chance. Du kannst einmal völlig versagt haben, durch die Gnade aufstehen und wieder gehen und ein bewährter Mitarbeiter Gottes werden. Das ist Johannes Markus. Jetzt haben Sie also das Wesentliche der Predigt da in 2 schon erfasst, können Sie daheim bleiben und sagen, ich weiß ja schon, wo es rausgeht, weiß Bescheid. Jetzt machen die 30 auf den Weg und das soll uns in die Schlussgerade führen. Denn ganz klar war die Sendung. Man hätte jetzt ja sagen können, also Apostel Paulus, vielleicht warst du noch nicht so weit bei der ersten Mission, aber bei der 2. und 3. hättest du es doch eigentlich missen müssen. Es ist doch der Herr, der wählt. Es ist doch der Herr, der beruft. Es ist doch der Herr, der Glauben wirkt. Da musst du dir doch nicht die Füße schmutzig machen. Da musst du doch nicht unterwegs sein. Und doch war es anders. Nach der Denke mancher, auch heute würde Paulus jetzt noch auf dem Damastsofa in Damaskus liegen und sagen, der Herr wird schon machen. Der Herr wird schon machen. Ich rede nicht dem das Wort, dass wir alle Mission verbinden, wie immer mit fernen Kontinenten und fernen Ländern, die ja heute gar nicht mehr so fern sind, mit dem Flugzeug. Das meine ich nicht. Aber wie wir gleich sehen werden, wir alle haben einen Sendungsauftrag. Wie der Herr mich sendet, so sende ich euch. Und zwar in erster Linie dort, wo Gott uns ins alltägliche Leben gestellt hat. Wir sind alle Botschafter an Christi Stadt. Wir sind alle Repräsentanten. Ob es der Mann am Fahrkartenschalter ist, die Krankenschwester, die dir einen Zugang legt, oder der Autoverkäufer oder die Frau an der Kasse oder der nervende Verkehrsteilnehmer, der mit 80 auf dem linken Spurstreifen der Autobahn fährt und nicht erkennt, dass man hier schneller fahren kann. Ob es der Gemeindenachbar ist, ob es der geografische Nachbar ist, der Arbeitskollege, egal, auch im Urlaub. Manche sagen, ich muss mal Urlaub machen von der Gemeinde, verstehe ich. Vor allem als Hauptamtlicher müsste mal eine Zeit lang keinen sehen und hören und schon gar keinen aus der Gemeinde. Verstehe ich. Aber wir sind nie von Christsein im Urlaub. Es gibt kein Fasching, wo man mal die Sau rauslassen kann. Sagt man so in der Welt, am Fasching ist alles erlaubt. Es geht gar nicht um erlaubt sein, es geht um die große Würde und die große Berufung, Repräsentant Christi Jesu in dieser Welt zu sein. Ein für mich sehr vorbildlicher Lehrbruder hat gesagt, die Sünden der Gläubigen tun mir weniger weh als die Würdelosigkeit. Das Nichtwissen, wen sie repräsentieren, dass sie Söhne der Majestät im Himmel sind, dass sie dort, wo sie stehen und gehen, auch mit ihrer Schwachheit, ihrem Versagen, ihrem Gnadenbedürfnis Zeuge Jesu Christi sind. Ich habe schon mal erzählt, ganz am Anfang meines Glaubenslebens habe ich einen Bock geschossen. Und dann habe ich einen Bruder bekannt und der hat gesagt, steh dazu und sage aber gleich dazu, ich kann nicht einmal garantieren, dass es nicht nochmal passiert. Das ist ein Zeugnis. Nicht, schaut mal her, wie ich bin und wenn du nur annähernd so werden willst, dann musst du aber ganz schön am Riemen reißen. Also ist praktisch unmöglich. Dann sage ich, ich bin doch auch ein elender Mensch, der von der Gnade und aus der Gnade lebt. Ich brauche Jesus, ich brauche ihn noch mehr als du, wenn es möglich wäre. Und das ist das Zeugnis, auch das Lebenszeugnis, gerade auch von älteren Geschwistern. Was haben wir denn schon alles ausprobiert? Ich rechne jetzt mal zu den Älteren. Antik war ich mit über 50 schon ein Älterer. Also bin ich mit 61 bei den Eltern. Was haben wir denn schon alles ausprobiert und wo sind wir schon überall fehlgegangen und so? Das kann man doch auch als Zeugnis sagen. Aber eine Komponente, eine Konstante war in meinem Leben Jesus und auf den ist Verlass. Und ich habe früher immer gedacht, ja, Glaube, das ist auch eine Art Leistung. Glaube nur und du wirst gerettet werden. Oh, war ja. Wie viel Grad Glauben muss ich haben? Reichen 30%? Wird schwierig. Und wie messe ich das? Bis ich mal kapiert habe, es geht überhaupt nicht um eine Glaubensleistung, sondern es geht um ein, Herr Jesus, ich liefere mich dir aus. Da bin ich. Mit meinem ganzen Versagen, meiner ganzen Schwachheit, aber was du auch alles wirken und machen willst. Vertrauen. Offenheit. Das ist ein Zeugnis. Also die, die nichts mit Mission am Hut haben, da will ich mal noch das Wort des Apostel Paulus anführen. Wir sind, ich könnte auch übersetzen Missionare aus dem Lateinischen, aber das hat bei uns einen anderen Klang, da meinen wir immer vollzeitlich irgendwo hingehen. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus. Ist interessant. Nicht wir hauen für Christus auf den Tisch. Ich meine, ein klares Wort darf schon auch mal sein. Aber es ist, neulich fragte jemand, ja, der lebt aber so in Sünde und die Gemeindeleitung sagt, das musst du ihm sagen, also Nichtgläubige und so. Und dann habe ich gesagt, das, natürlich, da brauchst du gar nicht sagen, erstmal gilt es ihn in Liebe zu gewinnen. Und wenn er Christus hat, dann werden ihm die Dinge klar werden. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Genau dort, wo der Herr uns hinstellt. Ist alles kein Zufall. Gestern habe ich das Zeugnis von jemand bekommen, mit Herzstillstand und Notarzt war zufällig im gleichen Lokal und. Also eine Reihe von Zufällen. Und sie haben gleich gesagt, so viele Zufälle gibt es gar nicht, haben selbst die Notarztmannschaft gesagt. Aber die Frau, eine gläubige Frau, haben gesagt, das ist kein Zufall, das ist der Herr. Zufall ist das Pseudonym Gottes. Es gibt keinen Zufall, was uns passiert und wem wir begegnen. Und so dürfen wir diesen Auftrag aufnehmen. Wir dürfen Bewegung zeigen, Veränderung. Wir sind ausgesandt, nicht Moralien zu verkündigen, sondern Leben und Geist, den frischen Wind des Evangeliums, der Liebe und der Gnade, das Wasser des Lebens in den Trockengebieten. Ich rede nicht einem ungeistlichen Aktivismus das Wort, so nach dem Motto, an deinem Rennen und Laufen liegt's. Wehe dir, wenn du es nicht machst. Dann gehen die Leute verloren. Das lässt sich von der Schrift nicht halten. Aber ebenso gilt, dort wo du gehst, stehst und liegst, bist du Botschafter Jesu Christi. Ich war in Berlin mal eingeladen und da waren dann auch Botschafter. Und dann, ja, wie muss man die ansprechen? Exzellenz. Exzellenz. Das sind Exzellenzen. Wir repräsentieren was. Wir haben Würde. Wo wir da sind, ist Begegnung mit Gott. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. In den Tempel ging man, um Gott zu begegnen, Gottes Willen zu erfahren, vor Gott sich zu beugen. Wir sind der lebendige Tempel. Wer uns begegnet, soll Christus begegnen. Auweia. Mama hat der ein oder andere vielleicht schon im Straßenverkehr gedacht, hätte ich bloß den Fisch nicht hinten dran. Hätte ich bloß den Fisch nicht hinten dran. Veränderung, Umgestaltung. Ich will noch auf eins hinweisen und dann sind wir auch schon am Ende. Jetzt hätte man ja denken können, es heißt in unserem Text, und die Gemeinde verharrte in absoluter Stille und Ruhe vor Gott. Da sprach der Heilige Geist. Nun, Stille und Ruhe vor Gott hat immer auch seinen Platz, ist klar. Aber interessant ist, als sie dem Herrn dienten und fasteten, als sie unterwegs waren mit Jesus, da gab es eine neue Wegweisung. Nicht beim Nichtstun. Verstehen Sie richtig, es geht nicht um falschen Aktivismus, aber nicht beim auf dem Sofa liegen, bei geistlicher Faulheit. Da sprach der Heilige Geist, als sie dem Herrn dienten und fasteten. Also wir haben auch eine Sendung. Und Gott hat ein großes Programm, man spricht von der Missio Dei, von Jesu Herz drängt zu den verlorenen Herzen. Das ist ein Herz, das Gott ausgesandt hat, weil es sein Innerstes repräsentiert. Gott sind Menschen, Natur, Kreatur nicht egal. Und weil sie ihm nicht egal sind, macht er sich auf den Weg. Und auch wir sind auf einen lebendigen Weg gestellt, nicht auf einen lebendigen Parkplatz. Und wenn uns Menschen nicht egal sind, dann beten wir nicht, Herr, lass schnell die Entrückung geschehen, danach magst du ja die Welt in die Trümmer hauen, ich bin ja dann weg. Sondern dann tut uns das ins Innerste weh und das ist auch unsere Haltung zu Israel. Ich weiß, dass in Israel auch vieles noch im Fleisch ist, darum geht's überhaupt nicht. Aber es sind Geliebte um der Väter willen. Und so haben wir ein zerrissenes Herz, auch der Welt gegenüber. Und man kann nur dankbar sein, dass Gott dennoch Geschichte macht. Und wenn man immer so bei den anderen guckt, dann müssen wir sagen, ist doch bei uns auch nicht anders. Oder wollen Sie sagen, bei mir ist alles tutti paletti? Ist ja auch ein Wunder, dass der Herr noch in der Gemeinde wirkt. Mal alle aufstehen würden, die einen Ehebruch begangen haben, zumindest in Gedanken, was gestohlen haben, gelogen haben. Wenn alle tot umfallen würden wie Ananias und Sapphira, hat schon ein Bruder gesagt, da wäre der Saal leer. Wir sind nicht besser. Unser Zeugnis ist ein Zeugnis über die Größe und die Gnade Gottes. Und das dürfen wir anderen Menschen mitteilen. Ich will schließen, indem ich noch einmal Johannes 20, 21 zitiere. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende auch ich euch. Amen. Und beten und dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus, du weißt, dass wir gern zur Trägheit neigen. Je älter wir auch werden, oder auch zum falschen Aktivismus, die Mitte finden wir nur mit dir und geleitet durch dich. dass wir bewegt sind von der Liebe des Herzens Christi und diese Liebe, die auch in unsere Herzen ausgegossen ist, aber auch von der Souveränität und der Ruhe, die du hast. Die Dinge laufen nicht irgendwie und du hast alles in deiner Hand. Und nun hast du uns so viele Menschen in unserem Leben und auch jetzt noch in den Weg gestellt, Beziehungen. Und wir dürfen mit diesem Herz Christi auch den Menschen begegnen. Der Not und der Einsamkeit, aber auch dem Gefallensein, Verfangensein in Schuld und Sünde. Danke, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und danke, dass wir auch Anschauungsobjekte der Gnade, der vielen Liebe sein dürfen, mit der du uns liebst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.